Ja, ich hatte den Willi Lepp, der sollte ja eigentlich die Moderation machen, hatte ich so leichtsinnig gefragt, hast du ein Thema, was du dir wünschst? So, ne? Da hat er ein bisschen rumgefragt wohl und hat er mir geschrieben, ja, irgendwas so Wiederkunft Jesu verbunden mit der aktuellen politischen Entwicklung. Ja, das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Aber irgendwie habe ich auch gedacht, er hat doch recht, oder? Also ich finde, was sich gerade so tut, das bewegt mich doch aus, das wird euch bewegen gerade so, ne? Und das geht ja nicht spurlos an einem vorüber und sagt irgendwie, das hat mit meinem Glauben gar nichts zu tun, ne? Oder mit meinem Menschen, das bewegt uns doch. Und von da habe ich gedacht, okay, machen wir das mal. Und ich habe wirklich das Thema Israel rausgegriffen. Jetzt bin ich kein Nahostexperte. Ich war noch nie in Israel. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von dem ganzen Thema. Aber ich lese genauso wie du die Bibel. Okay? Und ich habe einfach jetzt noch mal ein bisschen intensiver Bibel gelesen und will so das eine oder andere in der Kürze der Zeit euch mitgeben zum Thema Israel. Also das Erste, was mir beim Thema Israel aufgefallen ist, dass Israel ein Krisenherd ist. Das ist ein Konfliktfall. Und das war es eigentlich, wenn man so will, schon immer. Das war es schon immer. Das Ganze fängt ja sehr schön, also die ganze Geschichte mit Israel fängt ja ganz schön an. Das ist so eine wie eine Romanze. Da ist ein Mann, Abraham. So, und der kommt in Kontakt mit Gott. Und Gott fängt an, eine Geschichte mit ihm zu schreiben. Und er sagt ihm, geh von deiner Heimat weg und nimm keinen mit und ich werde dich in ein Land führen, ne, was du nicht kennst. Und dort wirst du zu einem großen Volk werden, ne, und so. Das ist, und die ganze Welt, alle Nationen werden durch dich gesegnet werden. Das ist ja, wo man denkt, wow. Was für eine Romanze, oder? Was für ein Start. So, und so fängt die ganze Geschichte an. So, und dann gibt es schon die Probleme. Ja, Probleme ist, er sollte ja ein großes Volk werden. Auch ein großes Volk fängt immer mal mit einem Kind an. Ne? Also, das ist alles. Alles Große fängt mal ganz klein an. So, und mit dem ersten Kind, das wird schon ganz schwierig, weil das stellt sich nicht ein, das kommt nicht. Und er und seine Frau werden aber immer älter. Ihr kennt das vielleicht, diese Geschichte. Und dann kommen sie auf diese vermaledeite Idee, so nach der Kultur ihrer Gesellschaft, ihrer Zeit zu sagen, Mensch, da ist doch diese Magd, die du hast und schlaf doch mit ihr und dann kriegst du vielleicht mit ihr ein Kind und das soll auf meinem Schoß aber so geboren werden, sodass es, weil es ja meine Magd ist, dann mein Kind ist. Und dann haben wir ja schon den Anfang für die Verheißung Gottes, ne? Großes Volk und Segen für die ganze Welt und so. Ne? Und sie machen das und da kommt der Ismael raus. Aber so hatte sich Gott das eben nicht gedacht. Und eine Zeit später wird die Geschichte gut und Abraham und Sarah im ganz hohen Alter, ne, 100 oder so, bekommen wirklich ihren Sohn, den Isaak, mit dem dann Gottes große Geschichte jetzt nun weitergehen soll. So, aber das... Und schon ist dieser Bruderzwist da zwischen Isaak und Ismael. Und das ist bis heute so, die Juden und auch wir als Christen würden sagen, so, jetzt geht Gottes Segenslinie mit dem Isaak weiter, oder? So hatte Gott das ja gesagt. Mit diesem Sohn der Verheißung. So, und die Moslems würden bis heute sagen, nein, nein, der Ismael ist der Gesegnete. Versteht ihr? Das ist der allererste Anfang für Israel als Krisenherd. Das ist unglaublich. Das liegt ja Jahrtausende zurück. Und man kann diese ganzen Kriege und Konflikte um Israel herum, die kann man natürlich wirtschaftlich deuten und politisch und von mir aus auch psychologisch und religiös. Aber das ist der spirituelle Kern. Und dann geht das weiter in die nächste Generation, der Isaak, der kriegt wieder zwei Söhne, Zwillinge. Der eine heißt Jakob, der andere Esau. Und jetzt ist dieser Bruderzwist, dieser Segenskonflikt oder wie ich das auch immer beschreiben soll, der geht jetzt in die nächste Etappe. Und das möchte ich mal kurz vorlesen. 1. Mose 27, ab Vers 28, da wird nämlich der Jakob durch seinen Vater Isaak gesegnet. Und das hören wir uns mal gerade an. Also 1. Mose 27, ab Vers 28. Da wird der Jakob folgendermaßen gesegnet. Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Ihr merkt, da wird schon Land gesegnet auch. Es geht auch immer um Land. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein. Merkt ihr? Man kriegt schon ein bisschen man merkt schon, hier bahnt sich was an. Sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen. Doch wer dir wohl will, der soll gesegnet werden. So, und kurz später wird jetzt auch der Esau gesegnet. Die Geschichte ist hochspannend. Ich kann jetzt nicht alles wiederholen. Jetzt geht es um 1. Mose 27, Vers 39. Der merkt nämlich jetzt, eigentlich sollte er den Segen kriegen und den hat er jetzt nicht bekommen, weil da ist auch Betrug im Spiel und so. Und jetzt kommt er zu seinem Vater und sagt, hey, ich will aber auch, mit welchem Segen kann ich denn jetzt noch leben? Und sein Segen hier, Vers 39, da sagte Isaak zu Esau, weit weg von guten Feldern wirst du wohnen, kein Tau vom Himmel wird dein Land befeuchten, ernähren musst du dich mit deinem Schwert. Merkt ihr? Mit deinem Schwert. Du wirst der Sklave deines Bruders sein, doch eines Tages stehst du auf und wehrst dich und wirfst sein Joch von deinen Schultern ab. Merkt ihr? Das ist Konflikt, das ist Krieg. Da haben wir das ganze Schlamassel schon. So. Und so entwickelt sich dann die Geschichte weiter. Also, Israel ist von Anfang an, dann gehen sie ja nachher in die Sklaverei nach Ägypten, dann kommen sie aus der Sklaverei zurück, wieder in dieses Land, dieses gelobte Land, in Israel, Palästina, Kanaan. Und sie kriegen es nicht einfach kampflos, sondern es ist immer eine Geschichte von Krieg und auch Frieden. Von Herrschaft und Unterdrückung. Das gehört in diese Geschichte mit rein. Das, was so im Kleinen am Anfang schon vorhergesagt worden ist, angelegt ist, das entwickelt sich da. 5. Mose Kapitel 7. Ich finde immer, man muss ein paar Mal so Originaltexte auch hören, weil mir hilft das immer, das nochmal auch so zu verstehen, um was geht es hier. 5. Mose Kapitel 7, da wird jetzt dem Volk, jetzt sind wir schon weiter, jetzt ist das Volk Israel, ist schon da, das ist gegründet. Und dem wird jetzt Folgendes gesagt, ab Vers 6. Ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde auserwählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Also diese ganzen Konflikte haben nichts damit zu tun, dass Israel besser ist. Das ist gar nicht, darum geht es ja gar nicht. Hier wird sogar ausdrücklich gesagt, ihr seid kleiner, sondern es geht nur darum, dass Gott anscheinend an Israel etwas deutlich machen möchte. Er legt erst auf einzelne Menschen, dann auf eine Familie, Sippe und dann auf ein Volk ein Versprechen. Und es geht eigentlich mehr um Gott und sein Einhalten seiner Versprechen. Und dass man anhand der Menschen und dieses Volkes erkennen kann, wer Gott ist und wie Gott ist. Das ist der ganze Grund. Er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, in dem ihr Sklaven wart, also Ägypten. Nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des Pharaos befreit. Er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist. Also an dem Volk Israel, da kommen wir gleich noch zu, da geht es ganz stark darum, dass die Welt, dass Menschen, dass wir erkennen können, dass es einen Gott gibt und dass er der wahre Gott ist. Das ist, wir können Gott auch in der Schöpfung erkennen, oder? Halleluja. Also ich kann nicht Leute verstehen, die durch die Schöpfung gehen und sagen, es gibt keinen Gott, es ist alles Zufall. Da kann ich nicht hindenken. Natürlich kann ich das verstehen. Ja, mit Evolutionstheorie und so. Natürlich kann ich das verstehen. Aber das mit dem Herzen zu spüren, mit einem offenen Geist, diese Schönheit, die Tiefe, die Kraft, die Weite der Schöpfung, die Genialität, oder? Da muss man doch sagen, irgendwie, es muss einen Schöpfer geben. Das kann der Zufall nicht hervorbringen. So viel Schönheit. Und hier geht es auch jetzt nicht um Schöpfung, sondern er wollte an euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist und dass er Wort hält. Er steht zu seinem Bund und erweist seine Liebe bis in die tausendste Generation. Merkt ihr, also wie lange will Gott jetzt mit dem Volk unterwegs sein? 1000 Generationen. Das ist eine Geschichte, die er hier vorhat. Die unglaublich ist. Tausendste Generation an denen, die ihn lieben und seine Gebote befolgen. Aber alle, die sich ihm widersetzen, bestraft er auf der Stelle und vernichtet sie. Er wird nicht zögern, sondern jeden auf der Stelle vernichten, der ihn missachtet. Darum haltet euch stets an seine Weisung, an die Gebote und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde. Also, Israel, das Volk Israel, das ist erstmal immer ein Konfliktfall. Das ist immer ein Krisenherd. Aber was jetzt hier hinzukommt, das geht weit darüber hinaus, dass Gott uns sagen möchte, Israel ist weit mehr. Israel ist ein Hinweis Gottes. Und zwar von Gott auf Gott hin. Dafür hat er dieses Volk erwählt und berufen. Und deswegen macht er diese Geschichte mit dem Volk Israel, mit Krieg und Frieden, mit Rettung und Gericht. Damit deutlich ist, wer sich auf Gott verlässt, wer an ihm glaubt, wer ihm folgt, wer mit ihm lebt, wer seinen Willen tut, der wird gesegnet. Wer das nicht tut, der kriegt auch die Heiligkeit und das Gericht Gottes zu spüren. Ich meine, es ist ein Hinweis Gottes für uns auf ihn selber, wie Gott ist. Es gibt ihn wirklich. Und er ist wirklich der Souveräne. Er hält alle Fäden in seiner Hand und ist der Heilige. Und er ist der Treue, der zuverlässig zu seinem Wort steht. In Gnade, in seiner Liebe, aber auch im Gericht. Das gehört mit dazu. Er ist wahrhaftig Gott. Also von daher ist Israel nicht nur ein Krisenherd, ein Konfliktfall, so wie wir das immer wieder erleben und auch zur Zeit, sondern Israel ist vor allem hier ein Hinweis Gottes von Gott auf Gott. Amos Kapitel 9, Verse 11 und 15. Und damit kommen wir, auch wenn wir lange, also ein paar Jahrtausende noch zurück sind, kommen wir langsam auf unsere Zeit zu sprechen. Amos Kapitel 9, Verse 11 und 15. Der Herr sagt, es kommt der Tag, an dem ich die verfallene Hütte Davids, verfallene, also David ist Volk Israel, ne? König David, ne? Hier genannt, also es geht um die verfallene Hütte. Also Israel wurde gerade durch sein Ungehorsam, durch seinen fortgesetzten Unglauben, kam mal wieder ins Gericht, ne, und war verfallen, wurde auch zerstört. So, und jetzt sagt Gott, der Herr sagt, es kommt der Tag, an dem ich die verfallene Hütte dieser Davids wieder aufrichten werde. Das gehört zu der Geschichte Gottes. Gott ist ja, im Kern ist er ja Liebe. Und deswegen, nach allem Gericht fängt er immer wieder neu an. Deswegen gehört diese Geschichte, dieser Krisenherd Israel auch nie auf. Das geht immer wieder, sie fallen wieder ab und Gott fängt wieder neu an. Ich mauere die Risse zu. Wir haben die Bilder vor Augen von Bombeneinschlägen, von Zerstörung, oder? Wir haben die vor Augen. Ich mauere die Risse zu und ziehe die eingestürzten Mauern wieder hoch, sodass das Haus Davids in alter Pracht wieder ersteht. Die Leute von Israel werden dann den Überrest von Edom in Besitz nehmen. Jetzt Überrest von Edom. Biblisch ist das ganz klar nachgewiesen. Könnten wir jetzt auch uns angucken. Dass aus Esau stammten die Edomiter. Ne? Die Leute von Israel werden dann den Überrest von Edom in Besitz nehmen, weil die Edomiter hatten sie gerade zerstört. Und jetzt geht's andersrum. Also dieser Bruderzwist. Und ebenso alle Nachbarländer, über den einst mein Name ausgerufen wurde. Ich, der Herr, sage das und werde es auch tun. Immer wieder, ich sage das und ich tue es. Und ich bin, ihr könnt daran erkennen, dass ich Gott bin, dass ich die Geschichte in der Hand halte und dass ich absolut zuverlässig bin. Ich bin zuverlässig im Gericht und ich bin zuverlässig in der Rettung. Es kommt eine Zeit, sagt der Herr, ne? Da werden die Schnitter schon zur Ernte antreten. Also diese, da wird landwirtschaftlich alles wieder aufblühen und wirtschaftlich. Dann werde ich für mein Volk alles wieder zum Guten wenden. Vers 14. Die Leute von Israel werden die zerstörten Städte wieder aufbauen und auch darin wohnen. Und sie werden Weinberge anpflanzen und den Wein davon trinken, werden Gärten anlegen und essen, was darin wächst. Ich werde mein Volk wieder in das Land einpflanzen, das ich ihnen gegeben habe, sodass es niemand mehr herausreißen kann. Das sagt der Herr, euer Gott. Hier geht's um diese Thema Wiederherstellung und auch Rückführung Israels. Die werden immer wieder zerstört, verbannt und dann werden sie aber wieder zurückgeführt. Und dieses Thema, das zieht sich prophetisch an ganz vielen Stellen durch. Also ich habe jetzt nur eine Stelle gelesen. Ihr könnt auch Jesaja 43 lesen, 1 bis 7, Hesekiel Kapitel 38, Vers 8, Jeremia Kapitel 30, 1 bis 3 und eigentlich bis Kapitel 33. Das ist immer das gleiche Motiv. Zerstörung und durch Gericht und Wiederherstellung, wieder Neurettung und Gnade und auch das Thema Rückführung. Ich muss noch eine Stelle, die ist so schön, die muss ich euch nochmal vorlesen. Jesaja 60. Mal gucken, wo ich sie habe. Jesaja 60. Das ist so schön bildlich hier nochmal beschrieben. Bis in unsere heutige Zeit hinein, Vers 4 und dann Verse 8 und 9. 60, Vers 4. Siehe, was rings um dich her geschieht. Siehe, wie sie sich versammeln und zu dir strömen. Deine Söhne kommen aus der Ferne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Das ist so schön beschrieben, ne? So wie Israel, die zerstreut sind, wieder zurückgeführt werden ins Land. Geholt werden, auf Armen getragen. Ich musste sofort an Flugzeuge denken, was es ja damals nun ganz bestimmt nicht gab. Aber so dieses Bild kommt. Und dann hier, Verse 8 und 9 im gleichen Kapitel. Was kommt da wie Wolken übers Meer geflogen, ne? Wie Tauben, die zu ihren Schlägen zurückkehren. Schiffe mit leuchtenden Segeln. Also man muss die Rückführung der Israeliten, also seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, was wir bis heute immer noch mitverfolgen können, das geschieht hauptsächlich durch Flugzeuge, ne? Und mich hat das nochmal richtig hier berührt, ne? Die Völker an den fernsten Küsten setzen ihre Hoffnung auf mich, ihre Schiffe bringen deine Kinder herbei. Und dazu als Geschenke Silber und Gold. Das alles geschieht, um den Herrn, deinen Gott, zu ehren. Merkt ihr, es geht gar nicht um Israel, sondern immer wieder ist ein Hinweis auf Gott. Um Gott zu ehren, um ihn zu erkennen, wer er ist und wie er ist. Weil ich, der heilige Gott Israels, dich zu Ehren bringen will. Da ist diese Verquickung. Okay, also mir geht es so drum, Israels Krisenherd bis heute, aber Israel ist auch immer ein Hinweis Gottes auf uns. Und das, jetzt kommen wir in unsere heutige Zeit, und das ist eben unglaublich spannend zu entdecken. Also 1882 lebten in diesem umkämpften Gebiet, was wir heute so vor Augen haben. Ich weiß es nicht, ich habe es nur ein bisschen nachgelesen, ich hoffe, das stimmt. Da müssen so um die 300.000 Leute gelebt haben. 20.000 davon waren Juden. Also es gab immer Juden, die geblieben waren. Man muss sagen, 70 nach Christus, das ist noch wichtig, wurde ja der Tempel zerstört, Jerusalem zerstört, durch die Römer, ganz Israel zerstört und die gingen alle in die Vertreibung. Das muss ganz, ganz schrecklich gewesen sein. Jesus hatte das ja schon angekündigt. Und da sind wirklich die Juden vertrieben worden in aller Herren Länder. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also aber wie gesagt, so 20.000 haben noch irgendwie 1882 müssen noch immer gelebt haben. Aber alle anderen, die waren in Russland, in der Ukraine, viele Juden, Europa natürlich, Amerika, also überall, Afrika, Äthiopien, ganz viele Juden. Haben dort gelebt. So, und dann passiert eine Geschichte, die ist wirklich unglaublich. Also da kamen die ersten Rückkehrer. 1948 kam es dann zu einer Staatsgründung des Volkes Israel. Das kann man eigentlich politisch nicht wirklich verstehen. Das hatte eine ganz wechselvolle Geschichte. Und zwar, die Briten hatten in der Zeit das Mandat über die ganze Gegend. Man denkt immer, also so ein bisschen Geschichte, wie kamen die denn dazu? Ja, das ist Weltgeschichte, ne? Man weiß, was schon alles passiert ist. Auf alle Fälle, die Briten hatten das Mandat über die ganze Gegend. Da gab es eine UN-Resolution, muss man sich mal vorstellen, auf höchster Ebene, dass die UN gesagt hat, okay, da soll so ein Zwei-Völker-Staat entstehen. Ne? Die Palästinenser und die Juden da in einer Gegend. Das war offiziell auf höchster Ebene abgesegnet worden. Und dann gab es 1848 sofort die Staatsgründung ausgerufen. Damals gab es schon ungefähr 600.000 Juden im Land. Merkt ihr, was da passiert ist schon in Jahrzehnten davor? Unglaublich. Und am Tag danach wurde der erste Krieg ausgerufen. Und zwar von allen arabischen Nachbarvölkern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war ein ganz kleines Volk. Die waren ja gerade erst angekommen, wenn man so will. Und jetzt alle deine Nachbarn starten Krieg. Und seitdem gibt es immer wieder Kriege. Ich habe das so ein bisschen nachgeguckt. Ich hoffe, das stimmt. Also 1947, Palästina-Krieg, dann gab es den Sinai-Krieg 1956, Sechstagekrieg 1967, ging über in den Abnutzungskrieg bis 1970, Yom Kippur-Krieg 1973 und dazu noch die ganzen Intifadas, also palästinensischen und israelischen, jüdischen Konflikte im Land, die sind jetzt noch gar nicht mitgezählt, und die ganzen Konflikte zum Libanon hin. So, ne, wo sich die Palästinenser auch zurückgezogen haben und dann immer an diesen Grenzen ständig Krieg geführt haben, ne, und in dem Umland. Also das ist ein enormer Krisenherd. Aber die Sache ist, jetzt kommen wir zum Thema Hinweis Gottes, so ein Vorgang, ihr müsst euch mal vorstellen, dass ein Volk 2000 Jahre ohne eigenem Land lebt, verstreut in der ganzen Welt, dass so ein Volk überleben kann. Es gibt kein anderes Volk. Stellt euch mal vor, wir hätten als Deutsche 2000 Jahre kein Deutschland mehr. 2000 Jahre. Wir reden nicht von 20 Jahren, wir reden von 2000 Jahren. Wir würden verstreut werden in aller Welt. Wie lange wird es dauern, dass es kein Deutschen mehr gibt? Keine Ahnung. Das geht ruckzuck. Ne? Kannst dich in Paraguay noch ein bisschen verschanzen so und deine deutsche Kultur pflegen und so, aber, ne? Aber nach 2000 Jahren, da ist das vorbei. Es gibt kein anderes Volk. Wie kann ein Volk ohne Land über so lange Zeit weiterhin existieren. Das ist unglaublich. Jetzt kommt noch einfach, wie kann so ein Volk nach 2000 Jahren wieder zurückkommen und das Land neu bekommen? Das ist undenkbar. Das kannst du nicht wirtschaftlich erklären, das kannst du nicht politisch erklären. Das sprengt den Rahmen unseres Vorstellungsvermögens. Das gibt's nicht im Ansatz. Gibt es das vergleichbar irgendwo anders? Es gab die Rückführung, es gab die Staatsgründung, es gab Wachstum. Zurzeit sollen ungefähr 9 Millionen Menschen in Israel leben. Muss man sich vorstellen. Ich habe so ein paar Zahlen genannt. 9 Millionen. Davon 7 Millionen Juden. 1,7 Millionen sollen Moslems sein. Dass das möglich ist. Dass das geht. Bei all den Kriegen und Konflikten. Also, ich finde, das ist für mich unbegreiflich. Israel ist ein Krisenherd. Israel ist aber vor allem ein Hinweis Gottes. Ein Hinweis von Gott und auf Gott. So, welche Konsequenzen können wir daraus ziehen? Das erste ist, glaube ich, es muss einen Gott geben. Er hat es gesagt und nach Jahrtausenden erfüllt sich das. Also ich finde, ja, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, es gibt wenig Dinge, die mich so wirklich historisch wirklich ansprechen. So, ne? Aber das ist so ein Moment, wo ich sagen würde, ich war in Geschichte nie gut. Aber das ist so etwas, wo ich sagen muss, das ist unbegreiflich. Das berührt mich. Es muss einen Gott geben. Und wenn das stimmt, und es stimmt ja, wir sehen es, dann muss dieser Gott wirklich Gott sein. Dann kann der über Jahrtausende die Geschichtsfäden in seiner Hand behalten und Krieg und Frieden benutzen, damit am Schluss sein Wille geschieht. Und dann spricht das davon, dass dieser Gott gut ist, weil er immer wieder neu anfängt. Immer wieder, wir reiten es in die Grütze und er startet wieder neu mit uns. Er gibt uns neue Chance. Und sagt, komm, jetzt aber. Komm, wir machen es nochmal. Hast deine Lektion gelernt? Okay, jetzt aber, komm. Es muss einen Gott geben. Das ist so die erste Konsequenz, dass ich irgendwie nochmal neu berührt werde und mein Glauben gestärkt wird und sage, Gott, es gibt dich wirklich und du bist, der du bist, in Souveränität und absoluter Zuverlässigkeit und Treue, auch in deinem Wort. Was du über Rettung sagst, stimmt, und was du über Gericht sagst, stimmt auch. In beiden bist du richtig. Eine zweite Konsequenz ist irgendwie dieser, wenn das stimmt, dann bin ich aufgerufen, Frieden zu stiften. Matthäus Kapitel 6, Vers 9, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder sein. Möchte ich ein Kind Gottes sein, möchtest du das? Dann, wenn es den Gott gibt und wir wollen seine Kinder sein, dann sind wir aufgerufen, Frieden zu stiften. Da, wo wir Unrecht sehen, nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, wo wir Streit sehen, den nicht noch anzufachen, sondern versuchen zu vermitteln, zu schlichten, zu helfen, zu deeskalieren. Alles dazu zu tun, dass Menschen nicht noch emotional aufgepusht werden, noch mehr erregter werden, noch hasserfüllter werden, sondern alles dazu zu tun, dass Frieden möglich ist. Und das fängt in meinem Reden, ich sag mal so am Stammtisch an, bin ich jetzt nicht, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, was einfach so, was man so raushauen kann aus einer miesen Laune oder so, da aufzupassen. Tragen meine Worte und meine Taten dazu bei, dass wirklich Frieden gestiftet wird, auch in diesem Fall Israel, Palästina. Dann Matthäus 24, Vers 6. Wenn ihr von diesen Kriegen hört, fürchtet euch nicht. Ist eine Konsequenz, oder? So, wenn ich den ganzen, kann daraus ein dritter Weltkrieg entstehen? Natürlich kann das. Weiß ich es? Nein. Aber Potenzial hat vieles zum Unguten. So, Und er sagt, hey, keine Angst. Und zwar die Begründung ist in Matthäus, das muss so geschehen. Gott ist im Regiment, sag ich mal, so wie Luther das formuliert hätte oder so, ne? Der ist im Regiment und der hat das alles im Blick und im Griff. Und verzagt deswegen nicht. Das ist auch Gottes Geschichte, die du da siehst. Auch im Krieg. Ich will nicht sagen, dass Gott die Kriege anzählt und dass er das will. Nein, überhaupt nicht. Er ist Licht. Aber er hält das aus. Und sagt, das gehört mit dazu. So, ne? Also, dieses Nicht-Erschrecken. Lukas 21, im Gegenteil, also dieses Kopf hoch, dieses Aufrichten, ne? Zuversichtlich, positiv bleiben. Ja? Hilft es, wenn ich irgendwie meinen Kindern, wir haben jetzt so das erste Enkelkind, wenn ich denen immer vorher mache, das wird auch alles immer schlimmer und wird immer schrecklicher und auch weiter, was auf euch noch zukommen wird, ist das schön? Hilft das irgendeinem weiter? Ist das richtig? Nein. Das ist keinerlei Berechtigung. Das ist eine Konsequenz davon. Dass ich sage, nein. Kopf hoch. Erschreckt nicht. Das passiert, ja. Schlimme Dinge passieren, ja. Kopf hoch. Gott ist immer noch Gott. Und er kennt sein Volk. Und er kennt das Ende. Und bei Gott wird am Ende alles gut. Ne? Und man gibt ja diesen Spruch, oder es ist noch nicht das Ende. So, ja? Also ganz mutig die Dinge angehen. Natürlich gründen wir weiterhin Gemeinden. Na klar. Und wir bauen auch noch zu Hause um und sagen nicht, der Herr kommt bald, das geht sowieso alles hier in den Jordan runter oder so, ne? Nein, Kopf hoch. Klar. Hey, das Leben ist schön, weil Gott gut ist, weil Gott ist, weil er uns liebt. Kopf hoch. Matthäus 24, Vers 12, das hat mich nochmal sehr, sehr beschäftigt. Da wird gesagt, so dass in diesen Tagen so die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird und die Liebe wird erkalten. Und da wird von nicht nur von der Gesellschaft geredet, sondern auch von uns Christen geredet. Also Corona, ist ja noch nicht lange her, aber da ist Liebe auch erkaltet. Ne? Muss man schon sagen. Also nicht gut. Und in der Gefahr stehen alle, ne? Also steh ich genauso. Ne? Da muss nur irgendwie wir machen Treffen, für das ich verantwortlich bin. Und zwei Leute kommen nicht und haben sie nicht abgemeldet. Ne? Da kann meine Liebe schon runtergehen. Ne? Aber muss kein Krieg sein irgendwo. Ne? Das reicht, wenn ich schlecht drauf bin, kann das schon ausreichen. Ne? Liebe nicht erkalten. Ne? Sondern habt sie lieb. Macht was miteinander. Also das fängt ja damit an, ne? Was also so praktisch. Ne? Da hat natürlich immer eine Vorgeschichte, so mit Jesus unterwegs zu sein und seine Liebe zu bekommen. Aber nachher heißt es praktisch, ich habe eine Kleingruppe und da bin ich auch. Also ich sag mal, Liebe ohne sich treffen geht mal gar nicht. Ne? Also wenn ich sage, Liebe, jetzt will ich nicht Liebe erkalten, sondern Liebe irgendwie auf Flamme halten. Ne? Also ich treffe mich erstmal verbindlich, regelmäßig mit meinen paar Buddies, mit meinen geistlichen Buddies. Ne? So fängt das an, oder? Ne? Wir können auch nicht sagen in der Familie, wir lieben uns alle, aber sehen uns alle 3 Jahre einmal. Das ist irgendwie, was soll das? Ne? Das ist ein Witz an sich. Also ich bin in einer Kleingruppe, da bin ich natürlich regelmäßig und ich gehe da natürlich auch hin. So fängt das mal an. Da muss ich noch nicht mit großer Liebe hingehen. Aber ich bin schon mal da, ist schon mal ein Anfang, dass Liebe nicht erkaltet, oder? So, jetzt seh ich den Ersten, ja, und was mache ich? Den begrüße ich so, wie ich den Peter Hane hier bei euch begrüße. Ne? Peter und ich, wenn wir uns sehen, wir freuen uns, wir drücken uns erstmal. Ja? Von der Bibel her müsste man eigentlich sagen, wir müssten uns mit dem heiligen Bruderkuss küssen und begrüßen Peter. Ja, das haben wir uns kulturell jetzt nicht so, ist jetzt nicht so unser. Ne? Aber es gibt auch nicht nur so ein High Five oder so, oder, ne? Sondern also es geht so in Richtung Bruderkuss, meine eine brüderliche, herzliche, warme Umarmung. Liebe nicht erkalten. Ja? Ich war jetzt wirklich in einer Gemeinde, kleine Gemeinde, da haben sich die ganzen Leute so begrüßt. Ich, Ich war geschockt. Wirklich. Ich war wirklich geschockt. Lieber gehalten. Also ich bin da. Dann begrüße ich die Leute ordentlich. Okay? Jetzt haben wir noch nicht Bibel gelesen und miteinander gebetet. Aber versteht ihr? Das ist Liebe. Dann wird ein Termin abgesprochen. Irgendwann, ne, man muss das nächste treffen. Und dann ist nicht irgendwie der Termin, der mir am besten passt, sondern wer ist hier der Schwächste in der Runde? Also hat Schichtdienst, hat noch 3 Kinder zu versorgen, keine Ahnung. Das sind doch die Schwächeren. Und dann, okay, sag mir, wann du kannst und dann kann ich auch irgendwie das möglich machen. Ne? Liebe nicht erkalten. Und dann frage ich dem anderen, wie es ihm geht. Dann erzähle ich, wie es mir geht. Und dann beten wir hoffentlich hinterher noch. Ne? Also es muss Soul Talk da sein. Das ist Liebe nicht erkalten. Dass ich mein Herz zu erkennen gebe und versuche herauszufinden, wie es der anderen wirklich geht. Nicht nur irgendwie ist das Auto kaputt. Das ist schon mal ein Anfang. Aber das ist noch nicht, da sind wir noch nicht bei heißer Liebe. Bei heißer Liebe ist irgendwie, was macht die Rechnung mit dir? Brauchst du Geld? Kann ich dir helfen? Versteht ihr? Na, ihr versteht das. Aber das war nochmal ein Punkt, der ging mir nochmal enorm nach, wenn ich sage, die ganze Konsequenz Israel, ist ein Konflikt, ist aber auch ein Hinweis Gottes. Und was heißt das jetzt für mich? Dann heißt das auch, dass ich sage irgendwie, ich möchte wirklich meiner Liebe nicht erkalten. Ich muss noch was dazu sagen, weil ich ja auch schon ein bisschen älter bin. Der Normalfall auch unter Christen ist nicht, dass sie älter werden und liebevoller werden. Ich darf das sagen, weil ich auch schon älter bin. Das ist nicht der Normalfall. Das ist schade so. Es ist gegen den Willen Gottes. Gott hat das gedacht, dass Liebe heißer wird. Wir sollen älter werden und die Liebe soll heißer werden. Also ihr Lieben, ich bin jetzt 59 geworden, alle die über 59 sind, ihr seid älter als ich, ihr müsst mich mehr lieben, als ich euch liebe. Eure Umarmung muss noch heftiger sein. Und dann noch ein ordentliches, Lutz, bin für dich. Siehst super aus. Irgendwie, ne? Und das nächste Jahr wird besser werden, weil Gott gut ist. Okay, die Ermutigung. Und kann ich dir helfen? Kann ich dich unterstützen? Okay? Ich darf es deswegen sagen, weil ich komme ja auch langsam ins Alter, ne? Und weil ich selber weiß, ich kann auch älter werden und bitterer werden. Desinteressierter werden. Unbarmherziger werden. Rechthaberischer werden. Ich habe gestern, muss ich euch auch noch sagen, ich habe einen Freund getroffen, einen alten, langjährigen Freund, wir sehen uns nur ab und zu, und der ist Geschäftsführer in einem christlichen Buchverlag. Dem steht die evangelikale Streiterei bis hier. Jedes Buch, was rauskommt, kriegt er Drohbriefe und Drohanrufe von der einen oder der anderen Seite. Thema Homosexualität, Frauen als Älteste, keine Ahnung, du kannst ja irgendwas, Israel, bedeutet von Israel, du kannst die unendlich Streiterei, Liebe nicht erkalten. Leute, lass das sein. Lass uns nicht auf diese Fährte begeben. Endziel aller Lehre, laut Bibel, ist nicht Rechthaberei, sondern Liebe. Steht in der Bibel. Das ist das Endziel jeder Predigt, jedes theologischen Themas, was wir haben, jeder Bibelstunde. Jeder, ne? Dass wir danach uns mehr lieb haben als vor. Ich meine, ich will gar nicht, natürlich geht es auch um Wahrheitsfragen. Ist doch völlig klar. Ist ja völlig klar. Und da kann man auch mal ein bisschen rangeln wie die Bullen auf der Weide. Ist doch nicht schlimm. Nur der Erste, der anfängt, sollte auch der Nächste sein, wieder der einen Kaffee anbietet und so. Ne? Und sagt, hey, wollen wir nicht mal wieder was unternehmen. Also darum, Liebe nicht erkalten. Das ist eine Konsequenz. Und dass sie wächst. Und die letzte Konsequenz, die ich hier habe, auch Matthäus 24, die sind alle hier aus Matthäus, das ist der nächste Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende. Das ist auch eine Konsequenz, dass ich sage, ich harre aus. Ich kenne auch die Gefahr, deprimiert zu werden und nicht Kopf hoch, kenne ich, oh, kenne ich. Ich kenne die Gefahr von Angst und so, ich kenne die Gefahr von Liebe erkalten, kenne ich alles. Und ich sage, aber ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ja? Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich bleib dabei. Ich treffe eine Entscheidung. Immer wieder neu. Dass ich sage irgendwie, all diese Konsequenzen, die ich eben so aufgezeigt habe, es gibt wirklich einen Gott und Gott ist wirklich Gott und ihm möchte ich vertrauen. Ich möchte wirklich Frieden stiften, ich möchte positiv durchs Leben gehen, Kopf hoch, ich möchte in der Liebe wachsen, bis ins hohe Alter, bis zum letzten Atemzug und ich möchte darin ausharren. Als Konsequenz, auch aus diesem Thema Israel. Okay? Geht's euch gut? Schön, das freut mich. Ich habe noch gerade gedacht, können wir noch irgendwas was Praktisches machen, was euch noch mehr gut tut? Wisst ihr was? Wir machen mal einen Moment der Stille für dich. Da kannst du noch mal mit Jesus reden. Mit deinem Vater im Himmel, mit dem Heiligen Geist. Dass du noch mal so das nimmst, was dich bedrückt, was dich erfreut, was dir durch den Kopf geht oder durch den Magen geht oder durchs Herz geht, durch deine emotionale Ebene geht. Dass wir uns noch mal gerade Zeit nehmen, dass jeder für sich noch mal mit ihm reden kann und danach werden wir, glaube ich, singen.